SWR Kultur. Gast vor 8.
Der Jazzmusiker Thorsten Gutz stand einmal mit vollem Haar und Bart auf der Bühne und begeisterte sein Publikum. Er hatte schon mit 15 zur Jazzgitarre gefunden, dann die ersten Workshops bei großen Gitarristen besucht und in New York studiert. Mit Mitte 30 fielen ihm alle Haare aus und Thorsten Gutz musste sich selbst neu sehen lernen. Eine schwierige Zeit. Mittlerweile tourt er wieder durch die Lande und spielt hinreißende Konzerte. Lässig, souverän, lustig, ohne Haare und mit Baseballkappe.
Herzlich willkommen bei SWR Kultur, Thorsten Gutz.
Schön, dass ich da sein darf. Hallo.
Herr Gutz, am kommenden Samstag, da treten Sie in den Wagenhallen in Stuttgart auf. Nicht ein typisches Thorsten Gutz-Konzert. Sie haben ja oft mal Gäste dabei, wenn Sie auftreten, aber da sind Sie diesmal selber der Gast bei Gizmo Graf. Ist auch mal eine ganz andere Richtung als das, was Sie sonst mit eigener Band spielen, richtig?
Genau, also ich muss sagen, ich bin seit 20, 30 Jahren ein großer Freund von vielen Sintis und Gypsies, sagt man neudeutsch, und liebe Gypsy Jazz. Und ich bin ja auch schon lange mit Birelli Lagrem befreundet und habe viele, viele Freunde und war jetzt auch im Mai mit einem anderen Kollegen, mit Joshua Stefan, auf Tour. Also das ist fast so eine kleine andere Welt, in die ich gerne immer eintauche. Und die Gypsies selber sind ja auch persönlich oft große George Benson-Fans. Also liegt es so ein bisschen nahe, dass sie vielleicht auch meine Musik hören.
George Benson, muss man kurz zur Erklärung sagen, ist ein recht melodischer Jazzmusiker, ganz groß in den 70er und 80ern, von dem Sie großer Fan sind.
Ja. Genau, also für mich einer der größten Jazzkünstler aller Zeiten, ne? Muss man sagen, einer der Top 10. Auf jeden Fall auf der Gitarre der Größte mit anderen. Gut, jedenfalls wird das trotzdem ein wahnsinnig schönes Konzert. Ich freue mich sehr drauf. Ich war auch noch nie in den Wagenhallen und freue mich sehr drauf mit meinem Freund Gizmo Graf und seiner Band.
Sie spielen in ganz unterschiedlichen Konstellationen. Sie haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Wann ist ein Konzert für Sie gelungen?
Das ist eine interessante Frage.
Weil da passieren ja zwei Ebenen, ne? Also da passiert zwischen Musikern was, aber halt auch zwischen Publikum und Künstlern. Da passiert, also ich sag mal, ich denke immer, es sind zwei Ebenen, ne?
Ja, aber es verbindet sich natürlich auch, es befruchtet sich gegenseitig, ne? Also wenn das Publikum jetzt nicht besonders, ich sag's mal, gut drauf ist an dem Abend, färbt es auch auf die Künstler ab, auf die Musiker auf der Bühne, es sei denn, man ist dann vielleicht eiskalt und zieht einfach seinen Stiefel durch, aber ich bin halt ein sehr, sensibler auch Mensch oder empathischer Mensch. Und wenn da viel Empathie kommt vom Publikum, beflügelt mich das auch wieder. Und wenn vielleicht nicht ganz so viel kommt, versuche ich trotzdem mein Bestes zu geben. Aber gelungen ist es definitiv, wenn von allen Seiten alles stimmt, wahrscheinlich, würde man sagen.
So als Laie könnte man ja glauben, Jazz ist gleich Improvisation. Das stimmt natürlich nicht, weil es ganz unterschiedliche Sorten von Jazz gibt, ne? Viele Spielarten. Aber dennoch, wie viel Improvisation ist denn in Ihrem Jazz und wie wichtig ist das, dieser Freiraum da drin?
Jetzt am Wochenende wird es sehr viel Improvisation geben, gerade weil es eben eine Gypsy-Jazz-Formation ist. Da spielst du kurze Themen und das Wichtige an jedem Titel ist die Improvisation, ist das Solo über die Stücke. In meiner eigenen Musik, wo ich auch ein paar Titel auf jeden Fall am Wochenende spielen werde, ich versuche da eher, gerade was sozusagen vielleicht die Tonträger angeht, eher Kompositionen zu präsentieren, also Darbietungen, Performance auf Englisch. Das finde ich irgendwie jetzt auch als Hörer interessanter, weil ich persönlich auch gerade die Improvisation gerne im Live-Kontext mag. Das heißt, ich höre mir auch persönlich gerne, wenn ich jetzt meine Lieblings-Jazz-Künstler anhöre, die Live-Sachen auf YouTube an oder Live-Alben. Insofern finde ich das eine Sache, die live interessant ist und auf dem Tonträger finde ich es schön, auch Kompositionen darzubieten. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht Jazz ist, sondern Jazz ist ja für mich auch Swing und swingende Musik oder auch eine gewisse Akkord, Sound, also Akkordklänge sind ja auch Jazz. Insofern, Jazz muss nicht einfach nur Improvisation sein, sondern viele Facetten.
Ist aber, wie gesagt, ein Teil davon. Und improvisieren bedeutet auch sich einlassen aufs Unbekannte. Das könnte man eigentlich als Parabel aufs ganze Leben verstehen, oder?
Ja, kann man auch so sehen, ja, natürlich. Also das ist gerade so als Selbstständiger, also wie wir Musiker, also jedes Jahr ist unbekannt.
Ja, ich spreche das an, weil Sie offen damit umgehen und auch auf Ihrem jüngsten Album es thematisiert haben. Es gab in Ihrem Leben ja eine einschneidende Veränderung mit Mitte 30. Da ist eine Autoimmunstörung aufgetreten, die dazu geführt hat, dass alle Haare bei Ihnen ausgefallen sind. Sie thematisieren es, wie gesagt, auch in Songs. Wie kommen Sie heute damit zurecht, wenn ich das mal so platt fragen darf?
Ja, jetzt geht es mir wunderbar dabei. Also es ist jetzt 8 Jahre her und in die ersten paar Jahre war allerdings schon schwierig, weil es einfach ein großer Einschnitt ist im Leben. Wenn du, also dir geht es eigentlich gut, körperlich und physisch bist du gesund, aber du verlierst einfach plötzlich alle Haare und siehst komplett anders aus. Und das ist ein komplett anderes Aussehen. Und das steckt erstmal auf die Psyche dann wieder. Also psychisch war das vielleicht keine leichte Zeit. Aber jetzt, also am Ende muss man sagen, in Englisch sagt man, what doesn't kill you makes you stronger. Ne? Was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und das ist ja auf jeden Fall auch so eingetreten. Und jetzt geht es mir fast sogar ein bisschen besser als vorher, muss man sagen. Also man hat auf jeden Fall so eine Art Alleinstellungsmerkmal.
Naja, auf jeden Fall sehen Sie sehr jung aus, ne?
Vielleicht ohne Bart, ne? Das kann sein, ja. Aber das kann auch so sein bei mir.
Ja. Sie haben mit der Popsängerin Sarah Connor einen Song zusammen geschrieben. I had to learn not to care. Ich musste lernen, nicht drüber nachzudenken. Also der bezieht sich auf diese Lebenserfahrungen, ne? Vermutlich der Song.
Genau, also das war also bei mir allgemein im Prozess, also die ersten Jahre nach der Erkrankung, oder es ist ja eigentlich nur eine Störung, eine Immunstörung, hatte ich nicht mehr so unbedingt Lust, mit meiner Solokarriere weiterzumachen. Dann habe ich nur mit Sarah, und wir haben zusammengearbeitet und wir haben für ihr Projekt geschrieben und vor allem halt Live-Konzerte gemacht. Und dann wollte ich zurückkommen mit meinen eigenen Sachen und habe dann halt Songs drüber geschrieben und viele Songs auch allein geschrieben oder mit anderen Komponisten, also Soul Searching, der Titeltrack, Naked Funk. Und irgendwann hatte ich halt Sarah gefragt, Mensch, wollen wir nicht auch mal einen Song für mich schreiben zusammen? Weil wir eigentlich eher sonst immer für sie, für ihre eigene große Karriere geschrieben hatten. Und das war dann dieser Song. Da kam die dann zu mir nach Hause und dann haben wir den Song zusammen zu zweit bei mir im Wohnzimmer geschrieben. Gerade wo ich hier bin.
Und ja, den hören wir uns jetzt an. I had to learn not to care.
There was a time when I was close to fame. Life was pretty cool and everybody knew my name. Love and applause in every bar I played. Oh boy, I knew a little then of how life can change.
I had to learn not to care von Thorsten Gutz, unterstützt von Sarah Connor als Co-Autorin von seinem 2023er Album Soul Searching. Thorsten Gutz ist heute unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Herr Gutz, mit 14, so habe ich es auf Ihrer Homepage gelesen, haben Sie ernsthaft angefangen, Gitarre zu spielen. Wie kamen Sie dann zur Jazzgitarre 2-3 Jahre später?
Ja, ich meine, also meine Eltern hatten auch Jazzalben und ich muss tatsächlich sagen, dass ich dann bei den wunderbaren Öffentlich-Rechtlichen unseres deutschen Landes, bei den Kollegen von euch, beim Bayerischen Fernsehen, habe ich dann da war ich 15, weiß ich noch, 1995, lief im BR ein Konzert aus der Philharmonie am Gasthaus in München, und zwar Oskar Petersen Quartett featuring, also Lorne Lofsky, damals an der Gitarre aus Kanada. Und ich kannte damals nur Metallica und Guns N' Roses und Rockgitarre oder vielleicht Eric Clapton und sowas, aber Jazzgitarre war mir ganz neu und das hat mich total fasziniert, weiß ich noch. Und ich finde es toll, also ich finde auch gerade, um jetzt nochmal kurz die Öffentlich-Rechtlichen zu loben, wo ich großer Fan bin, der Kulturauftrag ist wichtig, weil heutzutage, ich weiß nicht, wie kommt denn ein Jugendlicher an Jazz, wenn in seinem Algorithmus von seinem Handy nur Deutschrap zum Beispiel läuft. Und ich damals habe den Fernseher angeschaltet und es lief halt zufällig, wenn du anschaltest, auf dem BR Jazz. Und das war mein Einstieg zu Jazz und dann wollte ich nichts anderes können.
Ja, und ziemlich bald haben Sie dann schon Workshops in New York besucht. Bei Gitarrengrößen wie John Scofield. 2001 haben Sie Abi gemacht, kurz davor aber schon Ihr Solo-Debüt eingespielt. Also das kann jetzt so für mich eigentlich nur bedeuten, Sie sind wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut geworden auf dem Instrument.
Ja, ich meine, das ist ja bei vielen, wenn ich jetzt hier Studenten in Berlin anschaue, so bei vielen jungen Leuten so, dass man dann diese Zeit wie ein Schwamm ist als Jugendlicher, ne? als vielleicht Teenager noch oder Anfang 20-Jähriger bist du wie ein Schwamm. Und es war bei mir damals auch so, ich wollte unbedingt nach New York, das war damals noch so eine, ich meine, es ist hier immer noch eine sehr, sehr wichtige Stadt, um das zu lernen, um das aufzusaugen. Und ja, da habe ich diese Workshops gemacht, viel Unterricht genommen bei vielen Leuten und habe das aufgesogen und genau.
Und dann haben Sie ein Stipendium bekommen an der New School University in New York für 2 Jahre. War Ihr Debütalbum da eine hilfreiche Visitenkarte?
Ne, das, also ich glaube, mich da beworben habe ich noch vor dem Debütalbum. Das Debütalbum habe ich, glaube ich, im Februar oder so, März aufgenommen. Und dann bin ich im August schon rüber. Und dann im September sind übrigens die Türme eingestürzt. Das war ein interessantes Jahr. Aber das war halt ganz wichtig für mich, dass ich da, es war irgendwie so mein Ziel. Ich wollte darüber, dann habe ich das Stipendium von der GVL hier in Deutschland bekommen und auch von der Schule selber, von der New School.
Die VL, das ist eine rechte Verwertungsgesellschaft, genau.
Die vergeben auch Stipendien, also damals zumindest. Heutzutage gibt es ja gefühlt viel mehr Stipendien noch. Ist ja auch toll, Musikinitiative Musik und so weiter. Damals gab es nicht ganz so viel, aber das war toll. Also ich hat mich sehr beeinflusst, war dann 2 Jahre da. Ja.
Und haben dann nicht nur studiert, sondern sind dann auch durch die Musikszene gezogen, haben dann auch wirklich mitgespielt mit Anfang 20. Wie war das so?
Einfach irre. Ich meine, genau das, was ich brauche, also im Nachhinein genau das, was ich brauchte. Also ein toller Einfluss und sozusagen dich als jungen Künstler, also was ja wichtig ist, dass du dich entscheidest, in welche Richtung du gehen willst. Und dafür brauchst du viele Einflüsse, dafür brauchst du viele Konzerte. Und ich finde wichtiger noch, als damals gab es ja noch das Internet in dieser Form, nicht wie jetzt mit Videos und mit der ganzen Musik, die du konsumieren kannst. Damals gab es nur Webseiten. Aber damals einfach jeden Abend sich Konzerte anzuschauen, vor allem die Jam-Sessions, die ja dann umsonst sind, Konzerte haben, waren ja auch teuer. Das hat mich einfach beeinflusst und mir geholfen, meinen Weg zu finden, was ich machen will. Und dass ich auch selber singen will und nicht nur der pure, puristische Jazz-Gitarrist sein will. Das wurde mir dann auch klar, dass ich so eine Art Mischform aus Jazz und Blues, R&B, Soul und allen Musikrichtungen machen will. Wie eben George Benson, Al Jarreau und diese Künstler der Zeit damals.
Und Sie haben da wirklich dann auch mitgespielt, haben da auch selber dann schon auftreten können bei Sessions und...
Genau, Sessions darf ja sowieso jeder, wenn du gutes Niveau hast, sozusagen vielleicht von Kollegen empfohlen wirst. Aber ich hatte auch schon kleine Gigs und Konzerte, hatte auch so einen kleinen, ja, wie sagt man Steady Gig auf Englisch. Ich muss aber mal die Worte auf Deutsch überlegen.
Also jetzt so eine Art Abo, Sie durften einmal in der Woche irgendwo, ne?
Dreimal die Woche durfte ich in der Gospelkirche spielen. Davon habe ich dann auch gelebt im zweiten Jahr. Und das war nämlich noch vor dem Euro. Es war noch Deutschmark und alles sehr, sehr teuer. Und das hat sehr geholfen, also dreimal die Woche Gottesdienste begleiten. In der Kirche von dem Sänger von Run DMC, Reverend Run. Der ist dann damals nicht mehr Rapper gewesen, sondern Pastor.
Und genau. Sie haben wirklich auch dann Idole kennengelernt, besagten George Benson. Und man sagt ja immer, never meet your idols, also triff nicht deine Idole, es kann nur Enttäuschung geben. Und bei Ihnen?
Das ist lustig, ich hatte gestern um 15 Uhr ein Interview mit einem britischen Radiosender und die haben exakt dasselbe gesagt. Habt ihr euch abgesprochen? Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja also irgendwie lustig. Ich habe gerade ein Déjà-vu mit meinem Interview gestern. Das war, naja, also... Das habe ich damals nicht gewusst und es war mir aber trotzdem, also dass es dieses Sprichwort gibt, es war mir aber trotzdem sehr wichtig, ihn zu treffen, weil ich einfach immer sozusagen meinen Vorbildern auf die Finger gucken wollte. Wie machen sie das, wenn sie selber spielen? Ich wollte das in echt sehen und nicht nur auf irgendwelchen damals noch VHS-Kassetten oder DVDs. Das war mir schon wichtig, den zu treffen, auch wie er so tickt. Wie
aber
er so
Sie haben ihn auch persönlich lebt. Persönlich getroffen dann auch, ne?
Genau, das erste Mal auch in 2001, ja, in dem Club. Und dann haben wir auch uns kennengelernt und dann seitdem kennt man sich, ja.
Und er war nett.
Total. Also das ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er die jungen, dass er einfach allgemein Kollegen, auch in New York, die ganzen Gitarrenkollegen und so, sehr unterstützt. Und weil er ja der große, sozusagen der einzige vielleicht Jazz-Gitarrist aller Zeiten ist, der auch zum Popstar wurde und der wirklich Millionär und die große Popkarriere hatte. Und trotzdem ist er dann gerne für Jazz-Gitarrenkollegen da.
Und ja. Was mich noch mehr beeindruckt hat beim Lesen, Les Paul. Sie haben noch Les Paul getroffen und kennengelernt. Man muss es erklären. Das ist der einzige Musiker, nach dem eine Gitarre benannt worden ist. Also jedenfalls eine Gitarre, die weltweit bekannt ist. Als eine der Prototypen von der E-Gitarre, nämlich die Les Paul von Gibson. Der muss da so Ende 80 gewesen sein. Hat aber noch jede Woche im Iridium Jazz Club gespielt, wenn ich es richtig weiß. Und der hat ihnen sogar ihren Künstlernamen verpasst, ne?
Genau, das ist eine schöne Geschichte. Zu Les Paul muss man sagen, genau, der hatte eine große Karriere in Zeiten, wo hier in Deutschland noch ein Weltkrieg herrschte. Also der ist wirklich, kommt aus einer Zeit aus den 40ern, 50ern. Und in den 50ern hat er tatsächlich eine der ersten E-Gitarren auch mit erfunden. Es gab die Stratocaster von Fender und die Les Paul und die hat er mitentwickelt, als es noch eher akustische Gitarren gab oder so halbelektrische wie die Jazz-Gitarren, die ich spiele. Und genau, und wir reden jetzt von 1999, da war ich 18. Da war er schon natürlich nicht mehr der große Weltstar, sondern so sozusagen Rentner, ging auf die 90 zu und hat dann einfach nur noch einmal die Woche, weil er sehr viel Spaß dran hatte, in einem Club in New York gespielt. Und ich wurde ihm dann vorgestellt von jemandem, der ihn kannte und der mich da gesehen hatte auf diesem Gitarrenworkshop, wo ich dann so ein bisschen für Furore gesorgt habe. Und da sagte er, Mensch, du musst in den Club kommen und Les kennenlernen. Dann sind wir vor dem Konzert abends in die Garderobe. Und das habe ich dann auch später erst gehört, dass er wirklich gerne auch Gäste hat und gerne junge Talente einlädt. Und dann hat er mich eingeladen mit auf die Bühne und eben vorher hat er mich gefragt, wie ich heiße. Habe ich gesagt, Thorsten Gutknecht, ganz preußisch, wie mein preußische Vorfahren aus Stettin. Und dann hat er mir, hat er dasselbe angewandt, was bei ihm angewandt wurde, weil er ist nämlich polnischer Abstammung. Sein Vater war aus Polen. Er heißt Lester Polfus. So ist sein Name. Und also mit P-O-L. Und dann wurde da Les Paul draus gemacht und bei mir wurde Thorsten Gutz draus gemacht. Also habe ich ihm zu verdanken.
Thorsten Gutz war heute der Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Herzlichen Dank und alles Gute.
Danke euch.